Dann lese ich jetzt den Predigttext. Der steht im Psalm 34, Vers 1 bis 11. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Von David, aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen.
Ein sehr bekannter Vers aus diesem Psalm ist von Luther, Martin Luther, so übersetzt worden: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und das ist sozusagen so ein Zielpunkt von diesen ersten Versen, Höhepunkt. Und wenn ihr euch diesen Psalm einmal so ein bisschen genauer anguckt, werdet ihr sehen, wir haben das auch witzigerweise gerade gesungen in diesem Lied. Die Lehrer, mit denen hat er sich oft nicht so gut verstanden, mit den Gelehrten. Also einige schon, aber die meisten eher nicht. Und in diesem Psalm geht es interessanterweise auch um Weisheit. Das kommt dann eher in dem zweiten Teil, also schon um Lehre. Aber was David hier macht ist, er diskutiert nicht, er seziert nicht irgendwelche Wahrheiten und philosophiert nicht, sondern er sagt schlicht und einfach, erfahrt es selbst, schmeckt es, seht es, erfahrt es mit euren Sinnen, erlebt es. Das ist eine Sprache der Erfahrung und nicht ein Mensch, der irgendwas vom Hörensagen weiß, weil irgendjemand ihm das mal irgendwann erzählt hat, sondern der es am eigenen Leib erlebt hat. Und das ist ganz genau so wie dieses Beispiel, was ihr vielleicht auch schon selbst mal erlebt habt hier im Leben, in dieser Stadt gibt es ja viele tolle Restaurants, Dönerbuden, verschiedenste Arten von Speisen. Wir können aus aller Welt alles hier essen. Und vielleicht kam auch mal jemand zu euch und hat gesagt, ey, in diesen Burgerladen oder ja, zu diesem Koreaner, da musst du gehen, das ist so lecker. Die Sachen sind so frisch, die sind so, musst du probieren. Und das ist, was David hier macht. Das ist eine Sprache von Erfahrung und sagt, das musst du probieren, das musst du schmecken, koste davon. Und kleines Beispiel, gestern Abend hatten wir Anbetungsabend und ich kann euch nur sagen, müsst ihr probieren, müsst ihr machen. Ich kann euch nur sagen, wenn ich David höre, wie er sagt, wir sollen loben und preisen, denke ich, ja, habe ich schon sehr oft gehört, aber bei mir passiert da gerade nicht so viel. Ich brauche da ziemlich viel Zeit für und ziemlich viel Hilfe, ziemlich viele Anleitungen, auch wenn ich theoretisch alles weiß, wie man das so macht. David ist so eine Anleitung. So eine Zeit der Anbetung ist so eine Anleitung. Gemeinde ist so eine Anleitung. Gottesdienst ist eine Anleitung, dass wir selbst hingehen und kosten und erfahren und Leute uns helfen und sagen, schmeckt es. Und ihr habt das vielleicht in der Einleitung ein bisschen gemerkt, David erzählt nicht einfach nur irgendwas, das Blaue vom Himmel, wie toll das ist mit Gott und wie, was für ein guter Retter ist, sondern er kommt aus einer Situation, wo er das wirklich dringend nötig hatte. Ja, da ist die Rede von diesem König von Gad, also Abimelech oder eben Achish, da werdet ihr merken, wenn ihr die Texte lest, oh, da sind ja verschiedene Namen, ja, und da gibt es auch Lösungen für, ich erspare euch jetzt die Details, aber könnt ihr nachlesen, wie interessant das ist mit diesen verschiedenen Namen und ist eigentlich eher ein Hinweis, dass da nicht geklettet wurde, sondern dass es tatsächlich auch verschiedene Bezeichnungen gab für Menschen. So, wie auch immer, da ist dieser König von Gad und da ist diese Szene, das ist die Einleitung in diesem Psalm. Und das weist uns einfach darauf hin, dass David weiß, was es heißt, dieses Leben zu leben. Mit allem, was dazu gehört. Mit allem. Also wirklich, David hatte, erstmal war er so der jüngste von 7 Söhnen, ja, und der kleinste und wirklich unwichtig und musste so auf die Weide. Und dann gab es diese steile Karriere, oder? Und er, die höchsten Höhen, und er wurde der Meisterkämpfer des Königs, und er wurde der General und der Feldherr. Und dann wurde dieser König eigentlich sein Freund Saul, sein schlimmster Feind. Neid zerfrisst Saul. Und er will tatsächlich diesen David töten. Und was macht David? Er ist ja schlau. Er sagt, wo wird Saul mich nicht erwischen? Bei unserem Feind. Also er flieht dahin, wo Saul ihn nicht kriegt, wo Saul nicht seine Häscher hat. Er flieht zu den Philistern, zum Feind. Und was muss passieren? David ist nicht mehr ganz so unbekannt. Wie gesagt, ein großer Feldherr, und sie erkennen ihn. Ja, die Leute erkennen ihn, sagen, ist das nicht dieser David? Und was passiert? Es ist so ein Gedankenblitz. David stellt sich verrückt. Ja, er fängt dann an, irgendwas in den Türrahmen zu kritzeln und fließt so Saba hier aus seinem Mund und spuckt. Ja, und dieser König von Gad, der scheint auch irgendwie ein ganz lustiger Typ zu sein. Er hat gesagt, ich habe doch schon genug Verrückte hier. Was bringt ihr mir noch diesen Typen? Also kann ich irgendwie ganz gut nachvollziehen. Wieso noch einen Verrückten? Ich kenne doch genug verrückte Menschen um mich herum. So, also erfahrener Typ. Und das rettet Davids Leben. Und David sagt eben nicht, oh, war ich clever. Ich bin reaktionsschnell. Ich weiß, wie man improvisiert. Wir sehen, wie David sagt, Gott, das war allein Gott, der hat mich daraus gerettet. Und aus dieser Erfahrung heraus kommt David ins Loben und sagt eben, da ist eine Zufriedenheit, da ist eine Freude, da ist ein Sattsein in Gott, das ist nicht auf mein Leben beschränkt, das kannst du auch haben, probier's. Lass uns das mal weiter angucken und dafür bete ich nochmal, bevor wir tiefer jetzt nochmal in den Text reinschauen, in den Psalm. Ja, Herr, wir können viel nachdenken, wir können viel reden, wir können viel machen, aber letztlich das, wovon David spricht, das kommt von dir. Wenn du eingreifst, wenn du sprichst, wenn du rettest, wenn du dich zeigst, und ich bete, dass du das jetzt auch hier machst. In unserer realen Situation von Krankheit, von unbeantworteten Fragen, Schmerz, Konflikten, ungelösten Fragen, Zukunftsängsten, Sorgen, Familienangelegenheiten, Arbeitsgeschichten. Herr, komm du und begegne uns genau da und zeig, dass wir in dir wirklich diese tiefe Zufriedenheit und Freude finden können, die David auch gefunden hat. Begegne uns. Amen. Also ich habe mal diesen Psalm so aufgeteilt in so drei Schritten. Ist ein bisschen künstlich, weil das ist die erste Hälfte von einem Lied. Es gehört alles zusammen, aber dann können wir so ein bisschen Schwerpunkte setzen, da mal durchgehen. Also wie erlebst du das, was David erlebt? Wie kannst du das schmecken, probieren, sehen, dass du in Gott satt sein kannst? Also zuerst dieses du suchst die Nähe des Herrn, du schaust zu ihm auf und dann schmeckst du seine Güte. Ja? Du erfährst es selbst. Also zuerst, du suchst die Nähe des Herrn. Erster Gedanke. Also David lädt uns ein, er lädt dich ein, komm mit und lass uns Gott zusammen genießen. Lass uns Gottes Freundlichkeit schmecken. Komm mit, lass uns freuen in ihm, an ihm. Und das Interessante ist, zu wem sagt er das? Also welche Leute hat er jetzt besonders im Blick? Also wenn man einen Brief schreibt, so wer sind die Adressaten? Oder wenn man spricht, wer sind die Zuhörer? Über wen denkt er nach? Vers 3, da sagt er, alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Ist doch interessant. Er redet von Loben, von Feiern, von Genießen. Und wen hat er besonders im Blick? Die Gedemütigten, sagen einige Übersetzungen. Oder die Unterdrückten, die ihr Leid geduldig ertragen, sagt hier die Neue Genfer Übersetzung. Und wenn wir dann mal kurz den Bogen spannen, Bibel aufmachen, das sind die, die um Hilfe schreien. Oder wie Jesus sagt, das sind die Armen im Geist, die selig sind, die glücklich sind, weil sie wissen, sie haben es nicht selbst. Sie haben nicht selbst die Kapazität, sich das zu geben, was sie brauchen. Also sind bedürftig, sind angewiesen, sind abhängig, sie wissen, wie man nach Hilfe schreit. Ja? Und ganz ehrlich, beten ist nichts anderes. Das ist im Kern beten. Du weißt, du bist komplett angewiesen. Jetzt jedes Wort, jeder Atemzug, hier zu stehen, da zu sitzen, zu hören, zu reden. Du bist in allem komplett angewiesen auf den Herrn, auf den Schöpfer aller Dinge, auf Gott, von dem alles abhängt. Und du wirfst dich vor ihm nieder. Ist für uns ja vielleicht manchmal ein bisschen komisch hier, so wie nüchterne Deutsche und sogar Norddeutsche, aber du wirfst dich mit allem, wer du bist, vor ihm nieder und erkennst ihn an. Das ist Beten. Und die Frage, die mich beschäftigt, wenn ich das hier lese, wo gehe ich hin oder wo gehst du hin mit den Dingen, die wirklich los sind? Also die wirklich in deinem Leben sind, wirkliche Fragen, wirkliche Themen, die echten Dinge, das echte Leben. Also nicht so ein bisschen das, was du immer suchst, was man mit Gott so reden kann, sondern was da wirklich in dir drin ist, woran du denkst, bevor du einschläfst, wenn du irgendwann einschläfst und so weiter. Die Dinge, die du prozessierst, die du hoch und runter arbeitest. Und das ist, was David hier macht. Er macht sein Herz auf und sagt, was da drin ist. Und ich denke manchmal, habe ich das schon gelernt? Mache ich das wirklich? Und mir fallen dann so Vorbilder ein. Zum Beispiel Leutnant Dan. Wisst ihr, wen ich meine? Leutnant Dan? Wenn ihn nicht, Forrest Gump. Wir haben neulich Filmabend gemacht und haben gesagt, wir müssen den Jungs mal so richtig gute Filme zeigen. Also diese Klassiker. Ne? Forrest Gump, richtig guter Film. Freunde von ihm, von Luis, haben gesagt, musst du gucken, ist ein guter Film. Da haben wir den zusammen geguckt. Und da ist dann Leutnant Dan, der im Krieg, Forrest Gump erlebt ja die verrücktesten Geschichten, rettet im Krieg Leutnant Dan, aber Leutnant Dan verliert seine Beine. Und das bricht ihn. Das ist sozusagen das Ende seines Lebens, weil er kann nicht mehr der sein, der er vorher war. Es bricht ihn komplett, er trinkt, er will alles vergessen, er betäubt sich noch, vegetiert. Und dann gab es diesen Plan, Forrest, genialer Plan von ihrem Freund Baba, der gefallen ist in Vietnam. Und Baba wollte einen Schrimpskutter kaufen und ja, Schrimpfangen. Und weil Baba verstorben ist, hat Forrest sich gedacht, gut, dann mache ich das. Und hat Leutnant Dan gewonnen und irgendwie dahin gezerrt mit diesen Schrimpfutter zu kaufen und Schrimp zu fangen. Und am Anfang hat es natürlich erstmal gar nicht geklappt und so. Und da gibt es dann aber diese Szene. Und ihr erinnert euch, wenn ihr den Film gesehen habt, es ist ein Sturm. Leutnant Dan hängt am Mast irgendwie da so ohne Beine festgebunden, hält sich fest, keine Ahnung, und schreit in den Sturm und schreit zu Gott und sagt, alles raus, was ihn gebrochen hat, alles was in da drinne ist, schreit er raus. Und die Frage ist, machst du das? Und was brauchst du dafür? Vielleicht eben raus in den Wald gehen. Na gut, da trifft man meistens, im Volkspark trifft man nochmal viele Leute, ne? Aber vielleicht weiter raus und es rausschreien oder auf die Knie fallen, auf den Boden schmeißen, keine Ahnung. Der Dichter von Kirchenliedern, gerade gestern wieder drüber gesprochen, Paul Gerhardt, im 30-jährigen Krieg ganz viel erlebt. Er weiß, wovon er redet, wenn er Texte schreibt. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Und ganz ehrlich, das spricht mich jedes Mal an. Sorgen, Grämen. Gib's Gott. Es klingt so einfach. So, ja klar, ich glaube doch. Natürlich, es ist aber dieser kleine Schritt. Machst du den? Mache ich den? Bringst zu Gott. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Eine Frau aus dem Hafen hat es zu mir gesagt, die haben existenziell finanzielle Not und ihr erster Gedanke war, oh, wir haben jetzt kein Geld mehr, ich muss Freunde fragen. Und das stimmt ja auch. Also versteht mich nicht falsch, das ist ja nicht falsch, um Hilfe zu bitten, Menschen. Aber dann hat sie gesagt, nee, warte mal, bevor ich das mache, ich muss jetzt einfach mal Gott sagen, oh, das ist schrecklich, sich so Sorgen die ganze Zeit zu machen. Ich schmeiße es ihm hin, ich bete. Und was passiert? Kurz Zeit später liegt dann ein Umschlag im Briefkasten, 200 Euro, genau was sie gerade brauchten. Und ihr wisst das, wenn ihr schon ein bisschen mit Gott unterwegs seid, das ist kein Trick. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie was für 200 Euro was Schönes kaufen willst und so, wir können Gott nicht manipulieren, ist klar. Ne? Er antwortet, wie er das dann möchte, wie es gut für uns ist. Aber die Frage ist, machst du das ganz schlicht und einfach wie David, wie diese Frau oder wie Leutnant, denn in diesem Film, prägst es zu Gott, was dir so eine Not macht, was dich so bedrängt, was dich so im Griff hat, dass es dich verfolgt und nicht loslässt. Und David sagt hier eben, ja, das ist nicht mein Exklusivrecht, das ist nicht, weil ich König David bin oder hier jemand von Gott auserwählt für große Taten, sondern er sagt, das ist für dich. Erlebt das, du kannst dasselbe erleben in deiner Situation jetzt. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Rettung dann aussieht. Ja? Auch wenn wir sie nicht manipulieren können, so wird es aussehen. Ob es heißt, Leid zu tragen und Gott gibt die Kraft und die Hoffnung und die Ausdauer oder ob sich was löst oder ob es ganz langsam sich was entwickelt und heiler wird oder irgendwas dazwischen. Wir wissen es nicht, aber was wir hier sehen ist, Gott ist es nicht egal und er greift ein. Und David führt uns nicht nur jetzt ins Gebet oder in die Anbetung, uns selbst zu stellen, sag ich mal, unserer Bedürftigkeit, unserer Hilflosigkeit, dass wir ans Ende mit uns selbst kommen, sondern er führt uns direkt zu Gott und sagt, Gott ist derselbe für dich. Egal, was es gerade ist, egal, wie groß die Not ist, was in deinem Leben ist, er war damals Gott, er ist es immer noch und er ist es heute. Und das ist der zweite Punkt oder zweite Gedanke oder Schritt in diesem Text, du schaust zu ihm auf. David singt, ist ja eigentlich ein Lied, ein Psalm, ne? Er betet, singt, ein Lobpreislied. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Also wir sehen immer so diese, David sucht, was ist passiert? Gott antwortet. David ruft, er rief zum Herrn, was geschah? Gott hört, befreit, rettet, aus aller Angst, aller Not. Und dann sagt er im Prinzip, nicht nur ich, sondern die, ja, kommt er dann zu dem Vers, der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben, er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Und alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Glaubst du das? Glaubst du, du schaust auf Gott und du wirst strahlen vor Freude. Und ich frage mich, warum ist es so schwer zu glauben? Warum kann ich das so oft eben nicht glauben? Oder warum, was ist was ist sozusagen der Hinderungsgrund, dass ich sage, ja, mache ich. Und dann wird es passieren. Ich werde es auch erleben wie David. Und da könnte man ganz viel zu sagen, aber ein Hauptding ist, ich erkenne Gott nicht. Ich sehe Gott nicht. Ja, ich kenne ihn, aber ich kenne ihn auch nicht. Ich kenne ihn schon ein bisschen, aber ich kenne ihn noch nicht für diese Situation und für die nächste. Und ich erkenne ihn nur so, wie ich ihn bisher kenne. Nur diesen Ausschnitt, ich sehe ihn durch die Brille meiner Erfahrung. Aber ich sehe ihn nicht als den ewigen, allmächtigen, herrlichen, wunderbaren Gott. Also ich sehe ihn mit meinem kleinen Horizont. Und David sagt jetzt, es gibt einen Gott. Wir haben es gesungen. Es gibt einen Gott und nichts in deinem Leben ist so groß, ist so schwierig, ist so vertrackt, ist so kaputt, ist so verloren, dass er nicht damit fertig wird. Dass sozusagen, es ist niemals auf Augenhöhe mit ihm, er ist immer noch drüber. Wir haben das gestern ganz viel gesungen, übrigens, das hat mir auch sehr gut getan. Egal welcher Berg, egal wie hoch, egal wie schwierig, egal was, Gott ist immer noch da drüber. Er ist Gott. Und letztlich auch wieder, das ist Beten. Beten ist, du erkennst Gott als Gott an und betest ihn an und sagst, ja, du bist es, nicht ich, nicht meine Situation, nicht meine Not, nicht diese Frage, du allein. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Auch im Psalm, ja, er ist Gott. So einfach. Und deswegen sind die Psalmen auch so voll von diesem, oh, meine Seele dürstet nach dir. Ja, oder ich bin so trocken, ich bin wie dürres Land, ich bin wie eine Wüste, weil da ein Mangel ist. Weil erkannt wird, ey, ich erkenne dich noch, ich habe dich noch nicht so, erfüllst mich gerade noch nicht so, wie es könnte. Und ich habe noch nicht so viel von dir gerade in mir, von deiner Nähe, wie es mich ausfüllen würde, wie es mich satt machen würde. Und wenn du jetzt auch sagst, ja, das ist doch, was ich glaube, das ist doch, ja, ich glaube doch an Gott, warum kommt das oft so wenig bei mir an? Ja, ich glaube, ich bin von meinen Sünden gerettet, ich bin nicht mehr getrennt von ihm, ich habe ein Leben mit ihm, ich bin sein Kind, ich lebe jetzt mit ihm hier und für immer, aber diese Situation in meinem Leben, die ändert er nicht oder das macht er nicht und hier ist was, dann ist das tatsächlich die Situation, wenn du sagst, aber hier oder aber ich habe das und das getan, aber, dann nimmt ihr diese Sache und nimmt sie raus aus Gottes Wirkungsbereich und sagt, aber hier ist diese Sache, die kannst du nicht, die machst du nicht, die hast du nie getan und hier lässt du mich allein und hier lässt du mich versauern und ich tue doch alles, ich tue alles, was mir möglich ist, ich bete, ich will doch, ich tue alles. Aber du machst nichts. Und jetzt eben die Frage, könnte es sein, dass du das in ganz vielen Bereichen deines Lebens so sagst, ja Gott, du bist Gott allein und ich stelle mich da drunter und ich vertraue mich dir an mit allem, was ich bin. Ich liefere mich dir aus, aber da nicht. An dem Punkt nicht. Wenn es um deinen Schmerz geht, deine Verletzung geht, deinen Verlust geht, deine Krankheit geht, ungelöste Konflikte oder auch dein eigenes Versagen, Scheitern, Scham, wo du einfach das nicht hinkriegst und vielleicht wirklich dann doch wieder denkst, am Ende kommt es doch auf mich an. Ja, Gott hilft mir, aber am Ende kommt es auf mich an. Und vielleicht denkst du sogar so weit, dass du sagst, ich bin eigentlich nur ein guter Christ, wenn ich das hinkriege, wenn ich das geschafft habe, wenn ich damit so und so gut umgehe, wenn ich, ja? Und das kann so eine tiefe Sache sein. Und wenn das dann nicht klappt, dann kannst du sagen, ah, ich verzweifle an Gott oder es funktioniert nicht mit dem Glauben. Aber David sagt dir, es funktioniert, wenn du vor Gott komplett aufgibst, wenn du komplett zerbrichst und ihm deinen Stolz gibst, deine Kontrollsucht, deine Selbstzentriertheit und dich ihm so auslieferst und sagst, du allein bist Gott, Herr meines Lebens. Und ich bin komplett in deiner Hand und das ist gut, weil du bist gut. Und wie gesagt, es wird vielleicht nicht unbedingt das passieren, was du dir immer erträumt hast. Alles ist gelöst, jetzt schon alles fertig, alles gut. Es wird vielleicht anders aussehen, aber was David verspricht ist, da ist wahre Zufriedenheit. Da wirst du satt. Wir haben das gestern gesungen, hat mich noch nie so angesprochen in diesem Lied, aber dieses Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja? Lieder sind ja so, der eine mag das Lied, der andere das oder so. Aber mein ganzes Leben in dir verlieren. Wow, was ist das für eine Aussage? Das ganze Leben. Und David sagt, da ist Zufriedenheit. Da kostest du und schmeckst du das beste Festmahl. Und dort beginnst du klar zu sehen, eben, Gott ist der Retter, er ist der Herr. Okay, wie? Wie können wir jetzt mehr schmecken? Wie kannst du mehr schmecken? Ja, das ist so, das ist gut. Dritter Gedanke, du schmeckst seine Güte. Und was ich immer wieder an dem Psalm faszinierend finde und hier auch bei David, es ist so eine ganz klare Anleitung zum Gebet, aber auch zum Glauben. Weil er dir sagt, ja, natürlich ist ganz viel noch nicht erfüllt. Da gibt es diese große Geschichte von Gottes Plan und viel ist noch nicht erfüllt und wir leben noch im Zerbruch. Ja? Und das zeigen uns die Psalmen ganz deutlich. Aber was er auch sagt, Gottes Rettung ist hier. Sie ist jetzt. Sie ist nicht für den Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann mal. Sie ist hier. Jetzt. Für deine Sache. Für diese Situation. Und dann sagst du, wow, was für ein Vertrauen, was für ein Glauben. Und David hatte noch nicht mal diese komplette Sicht auf Gott, die alle haben, seitdem Jesus auf die Bildfläche getreten ist. David war noch weiter vorne in der Geschichte. Und er hat schon dieses Vertrauen. Hier Verse 10 und 11 nochmal als Erinnerung, wie tief das bei ihm geht. Die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Also hier macht er einen Kontrast. Junge, starke Löwen, ja, in der Tierwelt ganz oben in der Nahrungskette. So. Also da, die gehen nicht hungrig schlafen, weil die anderen Tiere haben keine Chance. Ein schneller, stärker, junge Löwen, noch fit. Ja. Und jetzt macht David den Kontrast, selbst die hungern. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Neulich kam jemand nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, ich kann diese Lieder nicht mehr singen. Du bist genug für mich. Du allein. Du bist genug für mich. Stimmt doch gar nicht. Wir gehen doch jetzt hier raus und wollen gleich Mittagessen, oder? Schon vielleicht ein bisschen Hunger. Und so sympathisch ich das finde und denke, ja, da ist ja auch was dran, irgendwie. David sagt hier wirklich was anderes. Und im Psalm 23 übrigens auch, da sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also es ist so eine absolute Aussage. Und die Frage ist für mich, also wie geht das jetzt praktisch? Wie kannst du so was beten, sagen und schmecken und sagen, ja, so ist es. Die Sache mit dem Hunger und dem Sattwerden, das ist ja so, wenn jetzt zum Beispiel dein Magen knurrt, dann stellst du dir vielleicht vor, oh, ich hätte so richtig Lust auf ein Stück Steak oder vielleicht so diesen Salat mit Feta und Melone oder was ihr mögt, ne? Was ganz Frisches, Sommerliches. Und dann kommt so dieses Bild vor Augen. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass wir sehr oft hier im Gottesdienst sitzen, sehr oft ein Leben führen mit Gott als Christen. Aber wir denken nicht, dass Jesus Christus wirklich so schmackhaft ist und nicht dieses, wir denken nicht, dass er das Festmahl ist, sondern denken an andere Dinge. Wenn ich erst das und das erreicht habe, diesen Partner, dieses Kind, diese versöhnte Beziehung, diese Situation, diese Arbeitssituation, dann bin ich dann. Ihr wisst, das ist Unsinn. Das kommt nicht. Das gibt's nicht. Dieses Versprechen wird nicht gehalten durch nichts, was diese Welt uns geben kann. Wenn ich erst gesund bin, wenn ich erst das, wenn ich erst jenes, wenn ich erst mal wieder fit bin und mal wieder richtig Sport gemacht habe, dann wird sich alles wieder gut anfühlen oder was weiß ich. Das ist Unsinn. Das wird nicht erfüllt sein. Und worauf David uns eben hinweist und was er hier sagt ist, es gibt diese tiefe Zufriedenheit, wenn du Gott kennst als deinen Retter. Und das Schöne ist, bei David ist die Geschichte eben nicht stehen geblieben, sondern es kam ja noch ein David, ein Sohn Davids, wo wir das noch viel klarer sehen. Wir müssen ja nicht hier stehen bleiben. Ja, David wurde von diesem einen König gerettet. Ja, aber da ging es ja weiter, er wurde weiter verfolgt. Und, also wir könnten jetzt die ganze Geschichte erzählen. Ja, aber es ging weiter, weiter und weiter, bis Jahrhunderte später kam der Sohn Davids, ein König, der regiert, so anders, wir haben es gesungen, der mit den Armen ist, der mit den Bettlern und Huren abhängt, mit dem Leute, die so richtig fromm sind und die Bibel richtig gut kennen, so ihre Probleme haben. Ja? Und die haben ihn nicht nur für verrückt erklärt, also David in dem Moment, was ist denn das für ein Verrückter, ist ja auch besonders in dieser Kultur so ein Gesichtsverlust, ja? Das ist ein Verrückter, mit dem wir keiner was zu tun haben. Heute ist es ja auch noch so, ich glaube, in dieser Kultur war das noch schlimmer. Die haben Jesus Christus, den Sohn Davids, nicht nur für verrückt erklärt, sondern für besessen, für einen Betrüger, einen Hochstapler und einen Verrückten. Wie er mit seiner Familie umgeht, wie er mit den Autoritäten umgeht und so weiter. Und dann steht hier, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude und werden nie beschämt sein. Ja, wohin aufschauen? Die zu ihm aufschauen, wo der hängt, der als Verbrecher gekreuzigt wurde, obwohl er nichts Falsches gemacht hat. Als der Verrückte, Besessene, den keiner unter Kontrolle hat, weg mit ihm, ans Kreuz. Die zu ihm aufschauen, werden nicht beschämt werden. Warum werden die nicht beschämt? Ja, weil alle Scham, weil er da nackt hängt, komplett für alles, was falsch ist, für alles, was schief ist, für alles, was wir verbockt haben, für alles Kaputte, für alles Verdrehte, für alles Sündhafte, für alle Trennung von Gott. Alle Scham, alles ist bei ihm, damit du, wenn du zu ihm aufschaust, komplett eingekleidet bist in seiner vollkommenen Gerechtigkeit und Annahme Gottes. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass Gott sagt, gerecht, das Urteil ist gefällt, es ist alles erledigt. Und dass da eine Freude ist, die dich satt macht, ihn zu kennen als deinen Retter. Ja, er hat dich nicht von irgendeiner Gefahr befreit, sondern vor der schlimmsten Gefahr, der Trennung von Gott. Und das heißt, der ultimative Tod. Ja, er hat dich nicht von irgendeinem Feind befreit, sondern von dem schlimmsten aller Feinde, der deine Seele zerstören kann, der dich zerstören kann. Er hat dich nicht von irgendeinem Tod befreit, sondern von dem ewigen Tod, von dem Tod aller Tode. Nämlich er ist der Sieger von Gott, er ist auferstanden, er ist der wahre Sohn Davids, er ist der König, der regiert, über alles herrscht, was jetzt in deinem Leben los ist, aber auch über das ganze Universum, die ganze Zukunft, über alles regiert. Ich würde gerne mit euch jetzt einmal still werden und wir haben eine Folie sogar dafür, eine stille Folie. Ja. Und ich würde einfach mal gerne fragen, mit welcher Situation, die dich umtreibt, willst du das jetzt machen, was David gemacht hat, wo er dich seine Nähe zu suchen? Vielleicht bist du nicht sofort satt. Ich kann nur sagen, diese Lieder, das sind ja, da ist ja eine Zeiträume. Das ist ja nicht alles in einer Stunde passiert, was er hier schreibt. Schreien, antworten, suchen, retten. Es kann sein, du gehst nicht satt aus dem Gottesdienst. Und es ist noch der Zeitraum zu warten, auszuharren, geduldig zu tragen. Und die Freude kommt nicht. Aber er gibt dir vielleicht Kraft für heute. Ja? Aber es kann auch sein, dass du wirklich merkst, okay, er ist jetzt da. Wie auch immer er darauf antwortet, ich möchte uns jetzt in Stille lassen und sagen, bring ihm das in der Stille, was dich umtreibt, was dir auf der Seele brennt. Und such seine Nähe mit dem, was du vielleicht sonst auch gerne versuchst selbst zu erledigen oder aussparst von deiner Beziehung zu Gott. Und ich werde die Stille dann abschließen mit einem Gebet. Allmächtiger Gott, ewiger Vater, danke, dass du nicht zu beschäftigt bist für uns. Danke, dass du auch das hörst, was wir nicht formulieren in Gedanken oder Worten, sondern auch das Seufzen und dass du zur Stelle bist und antwortest. Und ich bete, dass du uns die Offenheit dafür gibst, auf deine Antwort entweder zu warten, zu hoffen, aber auch sie anzunehmen, wenn sie irgendwie anders ist, als wir uns das vielleicht erhofft haben. Ja, du sagst in deinem Wort, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ja, wir wollen mit unserem Hunger zu dir kommen. Amen.